Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich freue mich sehr, wieder hier einmal sein zu dürfen, auch in diesem wunderbar vertrauten Rahmen. Ich kann alle Gesichter sehen und Sie können mein Gesicht mal ganz von der Nähe sehen. Das ist doch, hat doch auch was für sich. Ich finde das außerordentlich schön, geradezu intim. Das ist für mich auch das, was man Gemeinde nennt. Einfach eine innige Form von Gemeinschaft. Ja, der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Danke, das hoffe ich sehr. Denn wir werden heute nämlich es genau mit diesem Thema zu tun haben, mit der Frage, wann ist denn der Heilige Geist bei uns und mit uns und überhaupt? Denn es wird ja immer wieder gesagt, die Christen, im Gegensatz zu den anderen, haben den Heiligen Geist. Klar, haben wir doch. Die Frage ist nur, wo und wie. Manche, die erste Begegnung, die ich hatte, als ich nach Nümbrecht kam, da ging ich auch, habe ich mir einen Hauskreis immer in der Nähe gesucht und da hat auch derjenige, der da dort diesen Hauskreis geleitet hat, der hat auch dann gesagt, ja, wir haben ja alle den Heiligen Geist. Ich habe mich gefragt, wie spürt man den? Wann habe ich den Heiligen Geist? Und was ist das denn eigentlich für ein seltsames Ding? Obwohl ich natürlich wusste, was das heißt, weil ich ja vorher schon sehr christlich sozialisiert war. Aber dennoch ist mir dann klar geworden, was er meint. Er meinte, der Heilige Geist sei, wenn ich die Bibel lese, dann verstehe ich sofort, was da drin steht. Und deswegen kann ich es euch allen erklären. Und das ist der Heilige Geist, so hat er das gedacht. Als ob das sozusagen so etwas wie eine intellektuelle Form von Turbo-Speed, dass ich also Dinge verstehe, die ich sonst nicht verstehe. Da ist was Wahres dran. Irgendwie ist da was Wahres dran, aber es ist nichts, was mit dem Kopf zu tun hat, sondern das ist etwas, was uns eigentlich wirklich erfüllen kann. Und vielleicht haben wir heute die Gelegenheit, uns noch mehr damit zu befassen. Ja, jetzt wäre die Verabschiedung der Kinder aus dem Kinder. Aber das ist ja nicht jeder.
Schade,
nächsten Sonntag wieder. Ja, sonst hätte ich das nämlich gerne gemacht. Ja, und dann den Kollektenzweck soll ich natürlich auch noch sagen. Der Klingelbeutel ist für Seniorenarbeit und Besuchsdienst, also hier in dieser Gemeinde. Und dann gibt es, wie üblich, zwei Ausgangskollekten. Ja, diese berühmten, in allen Gemeinden berühmten stehenden Klingelbeutel. Einmal für Bahnhofsmissionen. Also Sie haben es schon mal erlebt auf dem Bahnhof. Das ist also wirklich unglaublich wichtig, was Bahnhofsmissionen eigentlich leisten, da wo die Menschen so in ihrer Verlorenheit dann auf Bahnhöfen stranden, also Informationen, Begleitung, Beratung, praktische Hilfen, ausgesprochen wichtig. Und natürlich, der zweite ist immer für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Und jetzt singen wir erstmal ein Lied, 168, 1 bis 3, Du hast uns, Herr, gerufen. einen kurzen, aber schönen Psalm lesen. Das ist aus Psalm 119, die Nummer 752.1, auf der Seite 1181. Ich lese die ausgerückten Zeilen und ich bitte Sie, die eingerückten zu lesen. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln.
Wohl denen, die sich nach seinem Bahn halten, die ihn von ganzem Herzen suchen.
Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Kommt, lasst uns anbeten. Alles das, was wir wollen und tun, ist auf uns bezogen, auf das, was wir für richtig halten. Und normalerweise und gewohnheitsweise achten wir dabei weniger auf dich oder beachten nur rein äußere formale Gesetze, aber ohne uns wirklich zu dir rückzukoppeln. Wir sind wirklich wie getrennt von dir. Und wir bitten dich, hilf uns dabei, dass wir die Verbindung zu dir herstellen können, dass wir ein Gespür für das bekommen, was gut und was wahr ist. Herr, erbarme dich.
Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind, die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Halleluja.
Christenheit auf Erden unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, dann singen wir jetzt das Lied Nummer 199, Verse 1 bis 5. Sprich alle. Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in Ewigkeit. Amen. Ja, wir haben heute eine Lesung aus der Apostelgeschichte. Zweite Missionsreise von Paulus. Ich werde nochmal dann die Vorgeschichte kurz erläutern. Aber ab Vers 16, ab Kapitel 16, Vers 9. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Lieber Vater, öffne unsere Herzen, damit dein Wort in uns Frucht bringt. Amen. Ja. Ein bisschen muss man das mit den Missionsreisen verstehen. Das ist dann im Religionsunterricht manchmal, manchmal im Konfirmandenunterricht und trotzdem bringt man alles durcheinander, so ist das normal. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Nach der ersten Missionsreise von Paulus hat er also alle möglichen Städte in Kleinasien und so besucht und hat dort ziemlich viel Erfolg gehabt. Und dann kam er wieder nach Jerusalem und jetzt gab es Trouble, Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit nämlich: Was ist mit diesen Christen, die keine Juden waren? Diese sogenannten Heidenchristen, sind wir ja alle, wir sind ja alle Heidenchristen. Ne? Ja, und sollen die nicht eigentlich vorher Juden werden? Die müssen doch eigentlich alles genauso machen wie die Juden, also sie müssen auch beschnitten werden. Ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, was das bedeutet für Männer, wenn sie in dem hohen Alter beschnitten werden. Das ist eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit. Als kleines Kind am siebten Tag, das schreit ein bisschen und dann ist es vorbei. Ja, aber da gab es dann Krach. Die einen meinten, ja, es müsste sein, die anderen meinten, dass, insbesondere Paulus meinte, nein, das muss überhaupt nicht sein. Und dann gab es ein sogenanntes Konzil. Konzil, das sind dann die Oberen, die sich dann entsprechend treffen. Und das war das Apostelkonzil in Jerusalem. Und dann haben sie diskutiert und sind letztendlich der Meinung gewesen, dass Paulus eigentlich recht hat, dass nur bestimmte Speisevorschriften und so eine Rolle spielen sollten. Okay, und dieses, da haben sie auch ein Schreiben bekommen und das soll jetzt auch an die Gemeinden jeweilig kommen, damit klar ist, wie es eigentlich gemeint war. Ja, und dann ist also Paulus mit Barnabas, das war nämlich sein Kumpan, der also mitgezogen ist. Bei der ersten Missionsreise sind sie erstmal nach Antiochia, da gab es eine große Gemeinde, also in den Norden. Und dort haben sie das weitergegeben. Ja, und jetzt geht es darum, das haben sie sich fast ein bisschen gelangweilt, wollen wir jetzt nicht nochmal zu den anderen Gemeinden in Kleinasien, um sie wieder zu besuchen, um sie zu stärken, war dann die Aufforderung, ja, das machen wir. Und Barnabas wollte Markus mitnehmen. Paulus sagte, nee, der nicht. Der hat uns damals im Stich gelassen. Mit dem nicht, auf gar keinen Fall. Und die haben richtig Kraft gekriegt, Barnabas und Paulus. Und ja, also haben sich aber trotzdem geeinigt, nämlich dahingehend, dass jetzt Barnabas mit Markus dann gen Sizilien dann gegangen ist und Paulus ist mit Silas dann nach Kleinasien weitergegangen. Da mussten sie ja dann erstmal an der, so an dem, so der Grenze zum Meer entlang und dann sind sie auch durch Tarsus, übrigens die Heimat von Paulus, sind sie auch durch und dann kamen sie nach Lystra und dort fanden sie einen ziemlich engagierten jungen Mann, den Timotheus. Der Name dürfte uns durchaus bekannt sein. Vater war Grieche, Mutter war aber Jüdin. Ja, und jedenfalls haben sie den dann mitgenommen. Timotheus war sozusagen ein wirklich guter Nachfolger. Der war also einer, den man sich warm halten muss, wenn man da, das ist bei Gemeinden ja so, da gibt es manchmal so richtig Engagierte, die muss man mitnehmen. Ja, dann sind sie also weiter nach Ikonium, nach Antiochia, da gibt es noch ein anderes Antiochia, mitten in Kleinasien. Und wie geht es jetzt weiter? Wo soll man jetzt hin? Du hast die Frage, ja, wir könnten ja nach Asia, das ist nicht das Asien, sondern Asia, das ist dann so wieder Richtung Mittelmeer, Ephesus und so, in der Umgebung. Und dann kam eine innere Nachricht, nein, geht nicht. Okay, dann sind sie weiter, gen Norden, sind da so, haben natürlich immer Gemeinden besucht und so und haben auch missioniert, das ist völlig klar. Und dann stellt sich dann die Frage, wo könnten wir jetzt noch hin? Wo wir noch gar nicht waren, das war da oben, da am Schwarzen Meer, in dieser Richtung, da könnten wir doch mal hin. Nein. Jesu Geist, einmal heißt der Heilige Geist und dann Jesu Geist, ein einziges Mal ist das im Neuen Testament da erwähnt, Jesu Geist sagt nein. Was nun? Jetzt geht es geradeaus weiter und da sind sie dann an, ja, nach Troas, das ist auch da an der Küste. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt eigentlich? Und dann passiert das, was jetzt hier beschrieben wird. Dann bekommt er eine Vision. Kein Traum, sondern eine Vision. Da kommt ein Makedonier, den wird er in der Tracht erkannt haben und der sagt, komm rüber, wir brauchen dich. Oh gut, jetzt sind sie begeistert natürlich. Jetzt, aber in Troas lernen sie noch jemanden kennen, nämlich den Lukas selbst. Nämlich den Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Denn ab diesem Zeitpunkt kippt die Formulierung plötzlich ins Wir. Plötzlich gibt es ein Wir, haben Sie ja sicherlich gehört, nicht? Dass dann plötzlich ein Wir da war. Ab Troas, ja, und dann sind sie jetzt rüber, über da das Mittelmeer, nach Neapolis und dann nach Philippi. Nebenbei gesagt, dort in Philippi, ab dem Zeitpunkt, wenn sie Philippi verlassen, ist das Wir auch wieder weg. Wahrscheinlich ist er dort geblieben, weil nämlich später kommt dann in der Apostelgeschichte nochmal eine Wir-Phase und die fängt wieder in Philippi an. Dann vermute ich, wenn sie dann zurückgekommen sind, dass sie dann von Philippi aus dann wieder eine Weile mit dem Lukas zusammen waren. Jedenfalls kommen sie nach Philippi. Philippi wird ja hier formuliert als römische Kolonie. Was ist denn das? Eine römische Kolonie, das war nichts anderes, als dass jetzt hier die Veteranen angesiedelt wurden. Sie bekamen Land und sie konnten dann dort auch einen eigenen Ort haben. Aber dieser Ort selber hatte Privilegien, so ähnlich wie Rom auch. Der war nicht der Oberherrschaft der jeweiligen Region unterstellt, sondern er war autonom. Das war römische Kolonie. Es war also etwas Besseres. Und die hatten da das Sagen und im Wesentlichen Selbstverwaltung. Und offensichtlich haben sie dort keine Synagoge geduldet. Es gab jedenfalls keine Synagoge. Sie waren jetzt erstmal da ein paar Tage lang und dann kam der Sabbat. Was machen wir denn jetzt? Wir sollten doch hierher kommen. Ja, sie sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die wissen ja, sobald man betet bei den Juden, brauchen die auch Waschungen. Und Waschungen heißt, sie brauchen entweder ein Bad, die Mikwe. Aber die gab es ja dort auch nicht, also müssen sie am Fluss das irgendwie machen. Ein Gebet und Fluss, also 2 Kilometer vom Stadttor entfernt gab es einen Fluss. Da sind sie also dann hin zum Sabbat und dachten, wenn es Juden gibt in dieser Stadt, dann werden sie sich am Sabbat am Fluss versammeln. Und sie hatten recht, aber es waren Frauen. Aber es waren Frauen, das denkt man sich heute, was ist denn daran Besonderes? Nee, das ist was Besonderes, weil ein sogenannter Gottesdienst in einer Synagoge kann erst dann stattfinden, wenn 10 Männer dabei sind. Oh, gerade eben dürften wir hier in der Synagoge einen Gottesdienst feiern. 10 Männer. Unter 10 geht nicht. Das war Vorschrift. Aber da waren nur Frauen. Das hat sie aber jetzt nicht daran gehindert, in irgendeiner Weise jetzt mit den Frauen missionarisch tätig zu werden und von Jesus zu erzählen und alles das. Und die waren äußerst aufgeschlossen. Die haben intensiv zugehört. Und von einer Frau wird ja hier auch intensiv berichtet, von der Lydia, Purpurhändlerin. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das mit dem Purpur ist. Purpur wird ja heute chemisch hergestellt, ist nicht das große Problem, aber damals gab es Purpurschnecken. Und die Purpurschnecken erzeugen in einer Drüse ein Abwehrsekret. Und dieses Sekret, das muss dann sozusagen von einer Purpurschnecke dann gewonnen werden. Aber da muss es vielfach behandelt werden mit Sauerstoff und Sonne und so, bis daraus Purpur wird. Und wenn ich 1 Gramm Purpur habe, wie viele Schnecken brauche ich dazu? 10.000! Irre! Nebenbei gesagt, man kann heute immer noch echtes Purpur kaufen. 1 Gramm Gold kostet heute zur Zeit, ich habe es mal aufgeschrieben, 90 Euro. Und 1 Gramm Purpur, wenn man es haben will, kostet 3.000 Euro. Also der Aufwand ist gigantisch. Klar, aber weil es so teuer war, war Purpur natürlich besonders kostbar. Und die Kaiser hatten natürlich zum Teil ganze Übergewänder davon. Die Patrizier, die waren ein bisschen weniger. Und die hatten wenigstens einen Streifen an ihren weißen Gewändern. Und ein Streifen aus Purpur. Und Purpur heißt, wir haben das Geld und wir sind was Besonderes. Wir gehören zur Elite. Dass man, wenn man so als Purpurhändlerin tätig ist, ist das ja klar, dass man dann auch davon profitiert. Die Frau war also reich, unselbstständig, vermutlich. Dann wird der Mann vielleicht dabei gewesen sein. Aber ihr ganzes Haus wurde da in dem Falle missioniert, erfolgreich und wurde getauft. Das heißt also alle Bediensteten, auch Sklaven, wenn sie welche hat. Klar. Also, das ist doch interessant. Und diese Frau, die hat sie denn eingeladen? Kommt doch zu mir. Das ist natürlich so, dass Paulus immer so ein Bedürfnis hatte, den Gemeinden gegenüber selbstständig zu sein. Ich will nicht von euch abhängig sein, weil sonst macht ihr mir Vorwürfe, dass ich nur deswegen hier missioniere, damit ich durchkomme, dass ich mich auf eure Kosten satt fresse. Nein, er hat immer gearbeitet, so als Zeltmacher, damit er von den Gemeinden unabhängig ist. Und insofern hat er wahrscheinlich erst mal gezögert, da jetzt von der Frau da eingeladen zu werden. Das ist ja, nein. Aber sie nötigte uns, steht da so schön. Das gefällt mir. Sie hat also die Männer genötigt und die Männer haben dort absolut gerne dann sich nötigen lassen. Bis hierher erst einmal. Wenn wir jetzt die Geschichte so erstmal verstanden haben, ist doch schon eigentlich spannend, wenn man das mal so im Detail betrachtet, stellt sich natürlich die Frage, was haben wir jetzt davon? Normalerweise werden ja immer nur Predigten gehalten dort von Geschichten, die man in irgendeiner Weise im eigenen Leben irgendwie sinnvoll nutzen kann. Ja, und da gibt es einen Aspekt, der da offensichtlich sehr wichtig ist. Nämlich, dass Paulus ganz offensichtlich sich leiten lässt. Er will nach links, ein Nein. Er will nach rechts, ein Nein. Er muss geradeaus, er weiß nicht weiter. Und dann bekommt er ganz klare Hinweise. Ja, da stellt sich doch die Frage, hat das was mit uns zu tun? Geht das uns auch so? Fragen wir uns doch mal, was uns normalerweise so leitet in unserem Leben. Und dann gibt es unsere Träume, die wir haben, die Wünsche, die wir haben, wenn wir jung sind. Ach, was wir uns da alles vorstellen. Ach, und wie viel von diesen Träumen haben wir im vorgerückten Alter verwirklichen können? Das hängt davon ab, dann, welche Angebote wir hatten, welche Möglichkeiten, über welche Ressourcen wir verfügten, in welche Familie wir hineingeboren wurden. Welche Begabungen wir haben, also das sind alles so die Möglichkeiten. Ja, und da ist viele Träume und wenig davon hat sich wirklich umsetzen können. Und was hindert uns in unserem Leben? Naja, das wissen wir auch alle, das sind die Ängste. Die vielen Widerstände, die uns von böswilligen Menschen entgegengebracht werden, die uns das nicht sein lassen, was wir gerne wären oder uns da in vielfachster Hinsicht behindern. Die eigenen Mängel, dass man die eigenen Grenzen sieht, ach, ich bin doch nicht so schön oder so begabt oder sowas, wie ich immer gedacht habe. Und dann hat man die Chancen nicht genutzt, hat gedacht, das ist unwesentlich, ich gehe lieber einen anderen Weg und merkt dann nachträglich, ach, hätte ich doch bloß. Man macht jetzt im ganzen Leben Fehler, man trifft Entscheidungen, die dann die Weichen stellen, ist doch klar. Und es gibt auch eine ganze Menge von Wahngebilden, dass ich mir irgendwie irgendwas einbilde, was geht und was nicht geht und dass das im Grunde genommen mich dann total ja, in die Bredouille bringt und ich mich da total verirre. Das sind so die Dinge, wie wir das in jedem Leben kennen. Und ich bin sicher, jeder von Ihnen wird das dann jetzt ausfüllen können mit seiner persönlichen Geschichte. Was ist das Ziel dabei? Wir nehmen vom Leben das, was wir kriegen können. So viel wie möglich, aber es ist eigentlich immer zu wenig, wenn man ehrlich ist. Wir wurschteln uns eigentlich irgendwie so durch. Ja, man muss halt sehen, wo man bleibt, ne? Ist halt so. So reden wir dann, wenn es nicht so klappt. Ja. Müssen das Beste draus machen. Es gibt so viele Sprüche dazu. Ja, was aber die Konsequenz im vorgerückten Alter? So eine gewisse Grundfrustration bleibt doch dann. Was ist das dann, was sich dann in unseren Gesichtern zum Teil widerspiegelt? Wir sind frustriert und enttäuscht, aber wir versuchen eben das Beste draus zu machen. Irgendwie, welch ein Glück, dass man vielleicht Kinder hat, aber sind dann auch manchmal nicht so, wie man sie sich vorstellt. Ist auch egal, was es ist, aber jedenfalls frustriert. Aber bei all dem, was ich jetzt erzählt habe, war Gott nicht dabei. Ganz simpel. Das alles ist jetzt unsere Eigenständigkeit. Wir wollen das, was wir wollen in unserem Leben und kriegen davon nur einen winzigen Bruchteil. Ja, und jetzt vergleichen wir das mal mit Paulus. Paulus war ein Eiferer. Also einer, der richtig fanatisch war. Und war auch aufgrund dessen radikal, klar. Und diese Radikalität hat er auch gelebt. Er hat die Kleider gehalten vom Stephanus, als der dann gesteinigt, von den Leuten, die den Stephanus gesteinigt haben, damit die also auch wirklich gut ausholen können mit ihren Steinen. Und hat das mit großer Genugtuung gemacht und hat versucht, diese seltsame Sekte möglichst, soweit es geht, klein zu halten, wenn es geht, sogar zu vernichten. Und dann muss er die Wahrheit erkennen. Die Geschichte brauche ich euch nicht zu erzählen, das ist klar. Und dann erkennt er, dass er den Gott verfolgt hat, von dem er eigentlich meinte, dass er ihm absolut dient. Das war für ihn die Katastrophe, weil das sozusagen sein ganzes Weltbild radikal erschüttert hat. Was ist daraus geworden? Ein Eiferer. Ein neuer Eiferer, aber ein sanfter Eiferer. Keiner, der auch radikal war, aber der nicht mehr von der gleichen Quelle gespeist wurde, dieser Eifer. Aber er war der gleiche Mensch vom Prinzip her. Was hat sich denn da geändert? Ja, vorher hatte er eigene Pläne, geradezu, wie er jetzt ein absolut radikales Leben führen könnte. Und er hatte eine eigene Quelle. Wenn wir mal die Radikalen uns betrachten, also diejenigen, die besonders eifern und schauen immer tiefer und tiefer und tiefer in ihre Seele hinein, bis wir bei dem ankommen, was wir so umgangssprachlich Herz nennen. Und dann können wir spüren, was das für eine Quelle ist. Und dann werden wir bei außerordentlich vielen Eiferern spüren, dass diese Quelle Hass ist. Hass gegen alles, was falsch ist. Hass gegen alles, was gottlos ist. Hass gegen alle, die dieses Land umvolken wollen. Hass, das ist so die Quelle. Und aus diesem Hass heraus kann ich mir beliebige Legitimationen stricken, um dann meinen Eifer und meine Identität daraus zu entwickeln. Und das war auch so. Warum haben denn die Menschen so einen Hass? Weil sie ganz innerlich in sich selbst extremst unzufrieden sind. Sie sind Das Gefühl des Lebensmangels führt dazu, dass sie das Gefühl haben, alle haben mir die Möglichkeit versperrt, wirklich gut zu leben. Und das muss an denen liegen und an denen liegen. Und eine tiefe, tiefe existenzielle Unzufriedenheit, die zu diesem Hass führt. Das kann man in den Gesichtern derer, die dann aus diesem Hass heraus zum Beispiel in der Politik sich betätigen, kann man das ablesen. Das quillt aus ihnen heraus. Ein tiefes Gefühl von Minderwertigkeit auch. Ich bin nicht genügend anerkannt. Und alles, was mir widerfährt, ist eigentlich Ungerechtigkeit. Und ich muss jetzt Gerechtigkeit für mich und für alle, die mit mir sind, herstellen. Das ist dasjenige, was diesen Hass eigentlich prägt. Und das war auch bei Paulus so. Und nachdem er Jesus begegnet ist, hat sich sein Charakter interessanterweise gar nicht geändert. Er ist der gleiche Eiferer, ist der gleiche wortmächtige Kämpfer. Aber es hat sich seine Quelle geändert. In der Tiefe seines Herzens ist der Hass verschwunden. Was ist denn jetzt da stattdessen entstanden? Eine unfassbare Liebe zu den Menschen ist in ihm ganz stark. Er beginnt aus der Liebe Christi, die jetzt in ihm verankert ist, heraus zu leben. Und jetzt kann er auch wieder eifern. Aber sein Eifer hat nichts mehr gegen. Sondern wenn er auf Gegner stößt, dann kämpft er nicht gegen sie. Er versucht, sie zu gewinnen. Er lässt sich auspeitschen. Er lässt sich sogar steinigen. Er lässt es zu, aber er versucht, sie alle zu gewinnen. Aus der Liebe heraus. Eine völlig veränderte Grundlage seines Lebens, das ist dasjenige, was hier eigentlich deutlich wird. Und wenn sich das ändert, wenn er also jetzt nicht mehr ein Hasserfüllter, sondern eigentlich ein liebeserfüllter Eiferer wird, tja, was ändert sich noch? Es ändert sich seine Denke und seine Weltbetrachtung, das, was ich jetzt Wahn nenne. Ein Wahn ist, ich wähne, dass etwas so sei. Also das ganze Geschwurbel, was wir so immer wieder so hören, wie also die Welt und die bösen Mächte sind, das ist ja eine Projektion dieses eigenen Gefühls von jemand muss schuld sein. Klar. Und folglich, gegen solche Gefühle kann man nicht anargumentieren. Das geht gar nicht. Denn ich habe ja das Gefühl, was mir angetan wird und diesem Volk angetan wird. Dagegen kann man gar nicht argumentieren. Das Gefühl ist ja richtig. Das nicht richtig im Sinne von gut, aber es ist da. Und gegen Gefühle jetzt intellektuell anzuargumentieren und zu sagen, das ist doch nicht wahr, das ist doch wahnhaft, das ist fast unmöglich. Und das ist nun mal so. Der Hass und der Wahn gehören rein praktisch, ganz sachlich betrachtet, zusammen. Und insofern war er vorher von dem Wahn erfüllt und jetzt ändert sich das. Das heißt also, dieser Wahn beginnt sich aus ihm herauszulösen. Und jetzt beginnt er ein Gespür für die Wahrheit zu bekommen. Und das Gespür für die Wahrheit ist nicht eine intellektuelle Wahrheit, dass er irgendwas erkannt hat, im Sinne von, jetzt weiß ich, wo es lang geht, sondern das ist ein ganz tiefes Empfinden für das, was wirklich ist. Er spürt jetzt bei den Menschen, wie sie wirklich sind, kann auf sie eingehen, kann auch bei seinen Missionstätigkeiten immer ganz angemessen auf die Menschen eingehen, die ihm begegnen. In Athen beispielsweise reagiert er philosophisch, weil die so gerne philosophieren, bei den anderen reagiert er anders. Er ist jetzt empathisch, einfühlsam und er ist getragen von einer inneren Gewissheit, dass er jetzt geleitet wird. Er verlässt sich auf denjenigen, der ihn überzeugt hat, aber in der Tiefe überzeugt hat und ihn auch weiter leiten wird. Völlig egal, was ihm widerfährt, auch das Schlimmste. Er sagt sich, ich habe einen Herrn, der mich liebt und den ich liebe. Und weil das so ist, will ich mich von ihm leiten lassen. Er öffnet sein ganzes Sensorium dafür, was ist jetzt richtig, was ist jetzt wahr. Und wenn dann er hier ein deutliches Nein spürt, verlässt er sich drauf. Und da ein deutliches Nein, verlässt er sich auch drauf. Und dann kommt diese Vision, die ihm das sagt. Jetzt wird dann in den Auslegungen immer gesagt, jetzt erreicht er Europa. Ja, also der Isthmus ist ja die Grenze. Das gab es damals in dieser Form nicht. Da hat keiner von Europa geredet, weil das war das Römische Reich und so etwas. Und das ist nur heute so, dass wir dann, jetzt erreicht Paulus Europa, sprich auch uns und so etwas. Gar nicht nötig. Aber das Entscheidende ist, er ist bereit, sich überall leiten zu lassen. Geht das bei uns auch? Können wir das? Ja, dann muss man sich auch mal fragen, gibt es das an Ihrer eigenen Lebenserfahrung, dass Sie erfahren haben, dass etwas, was jetzt als Entscheidung ansteht, dass irgendwas sie gewarnt hat und ein Gefühl gegeben hat, da stimmt was nicht, das ist nicht in Ordnung. Und wenn Sie mal ganz genau hinspüren, Sie wissen nicht warum, aber Sie haben ein Gespür, ein Gefühl dafür. Jetzt können Sie mal gucken, wo das Gefühl herkommt. Es gibt ja das Bauchgefühl, ne? Man hat so ein Bauchgefühl. Nein. Aber es gibt auch ein anderes Gefühl, das ist nämlich das Gefühl des Herzens. Denn wenn wir ganz von der Tiefe heraus spüren, das ist nicht der Liebe gemäß, das ist eigentlich nichts, wo etwas Segensreiches möglich wird, dann ist das wie ein leitendes Nein. Und umgekehrt, sobald wir spüren, das ist eigentlich jetzt nötig, oh, das wird aber ziemlich anstrengend, das wird mühselig, aber es ist eigentlich sinnvoll, es ist gut, das muss jetzt sinnvollerweise sein, dann ist das ein segensreiches Ja. Und dann, wenn wir uns an dieser Stelle wirklich fürs Herz entscheiden, auch dann, wenn es anstrengend oder vielleicht scheinbar riskant ist, werden wir merken, dass wir begleitet sind. Wir alle haben heute genauso die Möglichkeit, uns von seinem Geist leiten zu lassen. Und was ist denn sein Geist? Das ist seine wirkende Liebe. Wenn jemand Heiliger Geist so normalerweise liest, der Heilige Geist, ja, das scheint so ein Ding zu sein, so, und dann auch eine Person, so, dann stellt man sich dann irgendwas vor. Es ist seine wirksame Liebe. Das heißt, wenn man die Liebe weglässt und den Heiligen Geist übrig lässt, ich weiß nicht, da bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Also heißt das, seine wirksame Liebe, die dann in uns tätig werden kann. Wir sollen doch seinen Geist in uns aufnehmen. Das ist doch das Wesen und das ist doch das Evangelium von Jesus. Ich will in euch tätig sein. Er hat ja gesagt, ich muss euch verlassen. Denn erst wenn ich euch verlasse, ist es möglich, dass ich euch den Tröster schicken kann. Sobald ich außerhalb von euch bin, dann seht ihr mich dauernd und alles, ihr mögt mich und ihr liebt mich, klar, aber ihr seid immer nach außen gezogen, zu dieser Gestalt mit dem Gesicht, diese körperliche Gestalt. Aber damit ich in euch wirksam werden kann, muss ich zunächst zurück. Ich muss euch verlassen und dann schicke ich euch den Geist. Und wenn der Geist einen Menschen tatsächlich durchströmt, entsteht was ganz anderes, eine ganz neue Qualität. Das ist wie so eine Art von Kraft, Gewissheit, Klarheit, Freude, Frieden. Also alles das, was man mit Liebe sich eigentlich im Innersten vorstellt. Wir werden von innen heraus erfüllt von dem Geist. Nicht äußerlich, dass wir dann beginnen zu zappeln und irgendwie zu stöhnen oder zu lachen oder so etwas, so als ob wir von Dämonen besessen wären, sondern von innen heraus sind wir erfüllt mit einem Liebesgeist, der direkt und unmittelbar mit uns so verwandt ist, dass wir das in uns aufnehmen können, dass wir davon tatsächlich von innen heraus auch wie geheilt werden können. In all dem, was uns quält und was uns in irgendeiner Weise in diesem Leben bedrückt, können wir merken, dass wir Frieden finden. Heilung im wahrsten Sinn des Wortes finden. Und Heilung ist nur ein anderes Wort für Vergebung. Denn Sünde und Schuld ist unsere eigene Zerrüttetheit. Also das, was wir mit uns angerichtet haben. Das, worunter wir leiden, was wir alles nicht nur falsch gemacht haben, sondern was dann auf uns rückgewirkt hat in unserer eigenen zerrütteten Seele. Und wenn die beginnt, von innen heraus geheilt zu werden, ist das die beste Form von Vergebung, die man sich vorstellen kann. Und insofern hatte Paulus gar keine Angst mehr davor, dass er jetzt bestraft wird für den ganzen Scheiß, den er vorher gemacht hat. Nein, er war jetzt erfüllt von diesem Frieden. Und das ist Gegenwart. Der Heilige Geist ist also tatsächlich für jeden da, der sich auf ihn einlässt. Aber es ist kein fremdes Ding, sondern er will in uns so wirken, dass wir von ihm erfüllt sind. Er soll ein Teil von uns selber sein. Und dann ist das gar nicht mehr unterscheidbar. Ist auch nicht so, dass man dann, wenn man davon erfüllt ist, dann so einen Heiligenschein hat oder so. Oder irgendwie von so ganz besonderen heiligen Gefühlen getragen wird, die jemand merken könnte. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist etwas ganz Schlichtes, so wie Liebe etwas Schlichtes ist, aber es ist etwas so unendlich Gutes. Also, hier lernen wir tatsächlich von Paulus etwas, was wir alle erleben dürfen. Ein bisschen davon, ganz klein bisschen, weil ich ja hier gerade eben die Musikinstrumente sehe, kann man erfahren, wenn man im Chor singt oder in so einer Kapelle spielt. Sobald es zu stimmen beginnt, sobald es zu fließen beginnt, entsteht so etwas wie ein Getragensein. Wir sind von einer Gemeinsamkeit und einer Gemeinschaft und von einer Liebe, die sich in der Musik ausdrückt, getragen. Das ist wie so eine Art von, ja, Botschaft an uns, so soll es sein. Deswegen stellen sich die Menschen auch immer völlig zu Recht vor, dass im Himmel permanent gesungen wird. Oder dass da in irgendeiner Weise alles durchstrahlt wird von so einer ganz intensiven Lebendigkeit. Und wenn wir das sind, dann ist das musikalisch. Sogar Kinder singen. Wenn es ihnen so richtig gut geht und sie genügend Lieder gelernt haben, fangen sie an zu singen. Und das ist dasjenige, was eigentlich der Heilige Geist nach außen hin verkörpert. Harmonie, Klang, Gemeinschaft, Liebe und aufgrund dessen auch Führung. Wir können uns davon leiten lassen. Und wenn nur ein Misston da ist, hören wir, ha, der stimmt nicht. Also wird dieser Misston geklärt und dann merken wir, es stimmt. Im Grunde genommen ist das nichts anderes als der Maßstab innerster Stimmigkeit. Unstimmigkeit oder Stimmigkeit. Und insofern sollten wir immer darauf achten, was treibt uns an? Welcher Geist treibt uns an? Nicht umsonst hat Jesus den Pharisäern damals gesagt, ihr seid keine Kinder Abrahams in Wirklichkeit, ihr seid Kinder Satans. Das heißt, ihr werdet vom Hass geprägt. Und wenn der Hass euch prägt, seid ihr Kinder Satans. Und wir sind aufgefordert, hier Kinder des eigentlichen Herrn zu sein. Und das sind nun mal Kinder der Liebe oder ganz schlichtweg Kinder Gottes. Und von Kinder Gottes wird ständig geredet. Und damit ist es ganz klar. Paulus war ein Kind Gottes und hat sich so gefühlt. Und wir sitzen hier, um zu erfahren, dass wir das ebenfalls können. Oder diejenigen, die das schon erfahren haben, dass sie darin bestärkt werden. Und insofern kann ich jeden nur auffordern, öffnet eure Herzen dafür, ein Kind Gottes zu werden. Ihr werdet merken, dass es durch und durch war. Ja, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. So, 659, 1 bis 3. Ins Wasser fällt ein Stein. Ja, es ist Zeit für die Abkündigungen. Dienstag 18 bis 19:30 Uhr ein neuer Gesprächskreis. Frauen, Leben, Glauben. Dürfen die Männer auch dabei sein?
Frauen.
Das ist damit klar gesetzt. Frauen, Leben, Glauben. Gut, Samstag ab 11 Uhr ist hier Zeit für einen Frühjahrsputz rund um die Kirche und im Gemeindehaus. Also wer Zeit und Lust hat, darf dabei gerne helfen. Und diese sogenannten Umlagen, es gibt ja viele Begriffe von Umlagen, das sind aber die Gegenden hier drumherum, wieder einmal, wie heißt es schön, auf Vordermann zu bringen oder auf Vorderfrau zu bringen. Jedenfalls hier sind Männer durchaus gern gesehen, in aller Deutlichkeit. Und am nächsten Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst mit Herrn Holt. Oh, das ist schön, dass er noch gesund ist, das ist ja das Wichtige. Und Kindergottesdienst. Er darf Sie dann verabschieden. Ja, und dann wollen wir jetzt gemeinsam Fürbitte halten. Geliebter Vater, auch wenn wir dich aus dem Auge verlieren, ist es so, dass du uns nie aus dem Auge verlierst. Du begleitest uns überall hin, aber du möchtest nicht nur ein unsichtbarer Begleiter sein, sondern du möchtest ein Freund und ein Bruder sein. Denn das ist dasjenige, was du durch Jesus uns vermittelt hast. Freund und Bruder. Und das heißt ganz nah, ganz eng. So, dass wir mit dir zusammen durchs Leben gehen. Und so bitten wir dich, dass du unser Herz öffnest dafür, dass wir erfahren, was es heißt, dass du uns nah bist, dass du uns nah bleibst, dass du dich für alles interessierst, was uns bewegt. Es gibt keine Kleinigkeit, so wenig wie die Not von Kindern, Eltern auch nur im Geringsten kalt lässt, egal wie vermeintlich klein und gering sie ist. Unsere Nöte sind dir so bewusst. Und wir sind aufgefordert, unsere Not dir entgegenzubringen, damit du uns helfen kannst. Nicht unbedingt immer äußerlich, aber vor allen Dingen innerlich, dass du unser Herz mit dem Frieden deiner Liebe erfüllst, dass wir aufgrund dessen, egal was wir zu tragen haben, egal was wir zu bewältigen haben, dass wir das mit deiner Hilfe in tiefstem Frieden und mit deiner Kraft wirklich segensreich auch für andere bewältigen können. Und so bitten wir dich auch für unsere Gemeinde, dass diese Gemeinde, klein wie sie ist, aber dennoch in ihrer Qualität stark wird und bleibt und dass sie Menschen anzieht, dass sie die Kinder entsprechend begeistert und begeistert, dass sie merken, dass sie einen Vater haben, der so voller Liebe ist, dass sie schon von klein auf lernen, sich ihm anzuvertrauen. Und so bitten wir dich auch für diese Welt, in der so ganz offensichtlich das Satanische oder Hasserfüllte scheinbar die Oberhand gewinnt. Hilf uns dabei, zu vertrauen, dass du doch der Herr der Geschichte bleibst und dass du alles nur bis zu einem bestimmten Maß zulässt, um es dann auf deine Art und Weise zu beenden und einem anderen Weg zuzuführen. Du bist der Weichensteller nicht nur unseres kleinen Lebens, sondern auch dieser ganzen Welt. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, Sonne der Gerechtigkeit. 262, 1, 2, 5 und 6. Frieden hin im Segen und im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.